Ihr kennt die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Gott offenbart sich dort Mose mit dem Namen Jahwe. Ein Name, der so heilig war, dass die Juden es nicht wagten, ihn auszusprechen. Und wenn man so die verschiedenen Übersetzungen sich ansieht, dann sind diese auch sehr unterschiedlich, die dort wiedergeben, was Jahwe bedeuten soll. Zwei sind beispielsweise: Ich bin, der ich bin. Ich bin der Seiende. Ein anderer: Ich bin da. Es gibt noch eine ganze Menge mehr. Alle beginnen jedoch mit Ich bin und deuten auf die Unwandelbarkeit Gottes in alle Ewigkeit. Und mit Ich bin beginnen auch viele Aussagen Jesu zu seiner eigenen Person. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Uli heute ein Wort Jesu genannt hat, das mit Ich bin begann, obwohl wir nicht darüber gesprochen haben und er nicht weiß, was ich heute hier sagen wollte. Aber jede dieser Aussagen, die Jesus sagt mit Ich bin, beleuchtet einen anderen Aspekt seiner heilsgeschichtlichen Bedeutung. Und jede für sich gibt einen wichtigen Anspruch Jesu auf die Gottessohnschaft, die er ja lebt, wieder. Ja, nochmal, Uli steht hier. Uli hat in den letzten Wochen und Monaten eine Reihe von Predigten gehalten, die sich ganz und gar auf die Worte Jesu bezogen. Und ich finde das sehr gut, weil auch ich glaube, dass wir immer wieder ihn allein in den Mittelpunkt unserer Betrachtung und unserer gemeinsamen Überlegungen stellen dürfen, um damit auch von uns selbst, von unseren Unzulänglichkeiten, von unseren Schwächen, von unseren allzu menschlichen Auseinandersetzungen, die er alle mit ans Kreuz genommen hat, wegblicken zu können. Um dann mit der Kraft, die er uns gibt, für ihn aktiv werden zu dürfen. Und auch ich möchte heute versuchen, dazu beizutragen, dass Jesus wirklich im Mittelpunkt steht, indem ich mit euch zusammen die 7 Ich-Bin-Worte Jesu aus dem Johannesevangelium betrachte. Es sind mindestens 8, wie wir eben gesehen haben. Aber ich möchte die 7, die man allgemeinhin als die 7 Ich-Bin-Worte bezeichnet, betrachten. Das erste ist: Ich bin das Brot. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Sieht doch relativ harmlos aus, diese Stelle, ne? Und gibt uns Mut und Kraft. Aber dennoch ist diese Stelle eine markante Stelle auf dem Weg Jesu mit seinen Jüngern. Als er nämlich diese Worte sagt, stehen alle um ihn herum, die das Speisungswunder am See Tiberias miterlebten. Sie hatten also einen Bezug dazu. Sie haben auch erfahren, dass er auf dem Wasser wandeln kann. Und nun erwarten sie von ihm, dass er sie führt und die Nöte und Sorgen, die sie plagen, von ihnen nimmt. Stattdessen sagt er etwas, das jedem orthodoxen Juden, jedem, der das Wort, das Gesetz Mose kennt und es hält, im wahrsten Sinne das Blut in den Adern gefrieren lässt. Lesen wir mal weiter. Johannes 6, die Verse 51 bis 53. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben? Fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen: Ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Und ich werde ihn an jenem letzten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Für den Juden undenkbar, Blut zu trinken. Aber hier sagt Jesus eindeutig, dass allein er es ist, durch den wir das ewige Leben erhalten können. Und diese Ausschließlichkeit, die setzt sich in allen Zitaten fort. Und das ist der Hauptgrund, weshalb er von den Juden so vehement bekämpft wurde. Und die gesetzliche Ungeheuerlichkeit für die Juden liegt ja auch darin, dass er davon spricht, sein Blut zum Trinken zu geben. Wir können diese Worte, nachdem wir Kreuz und Auferstehung kennen, ganz anders hören als die Juden damals, auch wenn wir ihren wahrsten Sinn, ihren wirklichen Sinn erst erfahren werden, wenn wir wirklich Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber wichtig ist für uns zu erkennen, dass der gebrochene Leib und das geflossene Blut Jesu Grundlage unseres wahren Lebens sind. Er ist die geistliche Nahrung, die allein unsere Seele am Leben erhält. Und selbst die Jünger wussten damals noch nichts mit diesen Worten anzufangen. Viele Anhänger sagten, was er sagt, ist unerträglich. Aber die 12, die er fragte, ob auch sie ihn verlassen wollten, wussten, auch wenn sie es nicht verstanden, auch wenn wir so wenig verstehen, dass der Geist Gottes aus Jesus spricht. Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der Heilige Gottes. Und sie haben erkannt, dass in Jesus das Licht in die Welt gekommen ist. Das ist schon das nächste Zitat. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das ist ein Licht, das wirklich nur die sehen und benutzen können, die sich ganz seinem Geist aussetzen. Im ersten Kapitel Johannes wissen wir, dort ist von dem Licht die Rede. Er schreibt davon, wie wenige es angenommen haben, obwohl es doch in sein Eigentum, seine Geschöpfung gekommen ist. Und er ist das Licht, von dem bereits Jesaja sprach. Du Land Sebulon und Naphtali, Land am See und jenseits des Jordan, du gottloses Galiläa, höre zu. Das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein helles Licht. Alle lebten im Schatten des Todes. Alle lebten im Schatten des Todes. Jetzt aber fällt strahlendes Licht in ihr Leben. Nirgendwo mehr soll Schatten sein. Alles Böse offenbar werden. Und damit auch erkennbar. In dieser Weise leuchtet Jesus unser Herz aus. Und wenn wir das Böse dort wirklich erkannt haben, dann können wir es mit seiner Hilfe auch ausmerzen und durch seine strahlende Helligkeit ersetzen. Spüren wir dieses Licht in uns? Setzen wir uns diesem Licht aus? Wenn ja, dann können wir anfangen, selbst zu strahlen. Und dann können wir zu Lichtern dieser Welt werden. Denn das ist es, zu dem uns Jesus beauftragt. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das sind wir, aber nur, wenn sein Licht uns erleuchtet. Dieses Licht leuchtet uns auf unserem täglichen Weg. Es lässt uns nicht stolpern, sondern hilft uns eben auch, wenn der Weg schwer ist und wir oft nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wenn wir uns an Jesus wenden, dann wird er uns sagen, wie es weitergeht. Er wird unsere Finsternis erhellen und wird uns seinen Lichtstrahl dorthin senden, wohin wir gehen sollen. Wir haben so schöne neue Lampen, aber im Vergleich zu dem Licht, das Jesus gibt, im Vergleich zu dem Licht, das uns erwartet, ist das nicht mal ein Kienspan. Und so soll es auch sein. Das Licht, das uns die Wärme gibt, die wir in dieser Welt so dringend brauchen, und mit dem er uns führen will, genauso wie ein Hirte. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und die Weide finden. Wir haben das Zitat von dem Hirten gehört. Der Hirte, der sich als Tür vor den Schafstall legt, und so verhindert, dass weder Dieb noch Räuber eines von seinen Schafen stehlen kann. Der verhindert, dass einem seiner Schafe Leid zustößt. Diese Hirte versucht eben nicht, seine eigenen Interessen in den Vordergrund zu stellen, sondern gibt alles, wirklich alles. Jesus hat alles gegeben, damit seine Herde wächst und gedeiht. Der Hirte kommt immer mit friedlichen Absichten zu uns. Und er kümmert sich in seiner aufopfernden Liebe um uns und führt uns. Und er bringt uns den Frieden. Nicht unbedingt den weltlichen Frieden, um den ja immer wieder gerungen werden muss und der so selten wirklich Raum greifen kann, obwohl es so viele sehnlich erbeten, sondern er bringt inneren Frieden. Den Frieden, den wir nehmen können, weil Jesus ihn zwischen Gott und uns geschaffen hat. Er ist es, Jesus, der sagt, Friede euch, ich bin's, fürchtet euch nicht, meinen Frieden lasse ich euch. Er ist der Friedefürst. Im selben Kapitel lesen wir, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und bringt er sich nicht wirklich ein wie ein guter Hirte, der jedem einzelnen Schaf nachgeht und sogar sein Leben gibt dafür, damit seine Schafe das Leben haben? Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu retten. Was meint ihr, wenn ein Mann 100 Schafe hat und eins läuft ihm davon, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es endlich gefunden hat, freut er sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen hatten. Ebenso will mein Vater nicht, dass auch nur einer, und sei es der geringste, verloren geht. Zu jedem von uns kommt er. Wirklich zu jedem. Er kommt nicht zu uns als Gemeinde, sondern er kommt zu jedem von uns Einzelnen, als sein Kind, als sein Bruder, als seine Schwester. Und Jesus kommt nicht zu den Menschen, um zu plündern und Beute zu machen. Wir können gewiss sein, dass alles, was wir erfahren, zu unserem Besten dient. Es gibt so Filme aus Australien, da werden so Schafe geschoren. Und das ist für die Schafe anscheinend eine ziemlich unangenehme Sache. Und man sieht so richtig, wie sie rumblöken. Und dennoch muss es sein, ne? Das dient zu ihrem Besten. Denn wenn die im Sommer mit ihrem dicken Pelz rumlaufen, dann ist es auch nicht angenehm. Und man sieht auch, dass man von Zeit zu Zeit selbst mal eine Schwur nötig hat. Wenn auch nicht nur als beim Friseur, sondern wirklich in dem, was man denkt. Dass man wirklich zurechtgestutzt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass wir wieder anfangen, neu zu denken mit den Gedanken, die Jesus uns gibt. Und so sollten wir auch versuchen, alles, was uns begegnet und von dem wir meinen, dass es uns wehtut, als von ihm gegeben ansehen, um uns noch näher zu ihm zu führen. Jesus kümmert sich um uns wie ein Hirte. Er hält alles von uns ab, was auf unserem Weg in die Irre leiten kann. Jesus sagt diese Worte vom Hirten in einem Streitgespräch mit Pharisäern, den er vorwirft, die ihnen anvertrauten Menschen in die Irre zu leiten. Das muss man mal betrachten, was das bedeutet, was für ein Vorwurf das ist und wie er sich davon abhebt. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir uns ganz ihm anvertrauen, wirklich nur auf sein Wort hören, weil so viele bereits darauf lauern, uns vereinnahmen zu können. Aber nur er ist es wirklich, der Worte ewigen Lebens hat. Und deshalb können wir uns auch ganz seiner Leitung anvertrauen. Er weiß ganz sicher den Weg und führt seine Schafe dorthin, wo sie die gute Weide harten. Und deshalb ist der 23. Psalm, denke ich, ein so wichtiger Psalm, weil er uns zeigt, wie sich uns Jesus nähert und wie er uns führt. Denn er allein kennt den Weg, weil er eben sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Der Nachsatz, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ein Satz, der uns immer wieder entgegengeworfen wird, wie könnt ihr so hochnäsig sein? Wie könnt ihr annehmen, dass ihr das einzig Wahre habt? Wie könnt ihr annehmen, dass alle anderen irren? Aber der Satz steht da und der Satz ist wahr. In diesem Satz muss sich entscheiden, ob unser Glaube wirklich wahr ist oder nicht. Wir können ihn ablehnen, so wie es viele Juden getan haben. Wenn er aber wahr ist, und er ist wahr, dann ist jeder, der ihn annimmt, nicht annimmt, verloren. Es gibt keinen anderen Weg. Rom ist eine Stadt, in die angeblich alle Wege führen. Aber zum Ziel, das wir vor Augen haben, gibt es nur einen einzigen Weg. Und kein Navi dieser Welt wird uns einen Umweg beschreiben können, weil es eben keinen gibt. Und wenn wir mit Hilfe des Heiligen Geistes immer auf Jesus blicken, brauchen wir auch keine Umwege zu gehen. Nur er ist es allein, der uns immer wieder die Richtung vorgeben kann. Und warum fragen wir so wenig, wenn wir an Scheidewegen stehen, wenn wir an Weggabelungen unseres Lebens angekommen sind, was er meint? Dann ist es doch eigentlich unerlässlich für uns als Christen zu fragen, wie es weitergeht, ihn zu fragen, wie es weitergeht. Und ich denke, noch hat es kein Mensch bereut, diesen Weg zu Ende gegangen zu sein. Er ist der Weg und er ist es nicht aus sich selbst heraus. Denn viele Menschen glauben, so wie damals auch die Juden es getan hat, dass Jesus sich eine Autorität anmaßt, die er nicht besitzt. Aber wenn wir weiterlesen, erkennen wir, woher Jesus seine Autorität hat. Er ist nicht nur das Ebenbild Gottes auf Erden. Gott lebt in ihm und er in Gott. Johannes 14, Abvers 8. Da bat Philippus: Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Ich bin schon so lange nun bei euch, entgegnete Jesus. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie also kannst du bitten, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Es sind die Worte meines Vaters, der in mir lebt. Er handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann glaubt doch meinen Taten. Gott hat Jesus durch seine Wunder, durch seine Taten, durch seine Sündlosigkeit legitimiert, ausgezeichnet, ermächtigt. Und Jesu Taten vor seinem Tod am Kreuz reichten allein bereits aus, um den Menschen, die sich auf ihn einließen, zu beweisen. Ja, wirklich zu beweisen mit seinen Taten, dass er Gottes Sohn ist und Gottes Worte lehrt. Ich erinnere nur daran, dass Jesus der Einzige ist, der alle vier von den Juden prophezeiten messianischen Wunder getan hat. Und schließlich gab er ihnen und uns dann den endgültigen Beweis für seine Gottessohnschaft. Ein Beweis, der nur von ihm geführt werden konnte. Ein Beweis, der alles in einem komplett neuen Licht erscheinen lässt. Der einen neuen Bund zwischen Gott und den Menschen stiftet und in dem wir jetzt leben dürfen. Ein Beweis, der eine Zeitenwende darstellte, seine Auferstehung. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Welche Nachricht? Welche gute Nachricht? Wir dürfen leben, weil er lebt. Ist das nicht Grund, jeden Tag zu jubeln, jeden Tag neu zu danken? Was Auferstehung bedeutet, ist uns viel zu wenig vor Augen. Wir sollten uns öfter mal versuchen, in Martha hineinzuversetzen. Den diese Worte Jesus so wenig gesagt hat. Aus der Schilderung des Gesprächs, das Martha und Jesus führen, geht hervor, dass sie zwar an die Auferstehung am letzten Tag glaubte, aber ihr überhaupt nicht klar war, woran sie glaubte. Ich denke, als ihr Bruder Lazarus plötzlich wieder vor ihr stand, mit diesen weißen Binden, nach 4 Tagen tot, da hat sie ungefähr geahnt, ein bisschen davon geahnt, was Auferstehung bedeuten mag. Wie muss ihr Herz gejubelt haben? Neues Leben, wo wirklich tot war. Und die Auferstehung Lazarus war erst eine vorläufige. Was wird uns denn wirklich erwarten? Uns wird ein königliches Mahl erwarten. Etwas, was viel größer ist als alles, was wir bis jetzt erlebt haben. Alles, an was wir bisher unser Herz gehängt haben. Es ist mit menschlichen Worten gar nicht zu beschreiben. Aber wir sind sicher, dass einer im Mittelpunkt stehen wird: Jesus. Jesus wird der König sein. Und das ist unser Auftrag, es weiterzugeben, weiterzusagen. Und diesem Auftrag wollen wir auch gerecht werden. Und damit wir es können, müssen wir sein wie die Weinrebe, die aus dem Weinstock Jesus Kraft empfängt, um Frucht zu bringen. Er sagt von sich selbst: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Durch seinen Geist müssen wir uns zum Dienst ausrüsten lassen. Seinem Geist Raum geben, damit wir wirklich seine Früchte bringen können. In Jesus sein, wie eine Weinrebe im Weinstock, ist das Wichtigste, was wir als Christen erstreben sollen. Komplett verwachsen sein mit ihm. Sein Denken und Handeln muss unser Denken und Handeln sein. Und es darf auch nicht so sein, dass wir gelegentlich mal uns etwas Kraft von ihm holen, um dann alles weiterzumachen, so wie bisher. Nein, es muss anders sein. Wir müssen uns ganz und gar in ihn hineinversetzen und von ihm bestimmen lassen. Er soll alles in uns sein. Und sein von uns am meisten ersehntes Ich-Wort, Ich-Bin-Wort sollte sein: Ich bin in dir, wie du in mir. Und es gibt auch außerhalb des Johannesevangeliums Ich-Bin-Worte Jesu. Jedoch im Johannesevangelium werden sie in besonderer Weise hervorgehoben. Und das nicht von ungefähr, denn Johannes schlägt in seinem Evangelium gleich am Anfang die Brücke, die er dann im Wort der Offenbarung Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, fortsetzt. Jesus ist es, der für uns Anfang ist und Ende, Beginn und Ziel. Er ist alles, was wir zum Leben, zum Sterben und zum Auferstehen brauchen. Er selbst ist auch das Wort, das er meint, wenn er dem Satan sagt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und wir dürfen wirklich darauf vertrauen. Alles, jedes Wort, sprichwörtlich alles, was er von sich gesagt hat, ist wahr und heute wahr. Und das ist auch der Grund, weshalb wir ihn ständig in unserem Herzen loben und preisen dürfen und die Liebe, die er uns erwiesen hat, weitergeben sollen.